Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister, als Predigttext lesen wir heute miteinander Apostelgeschichte 11, die Verse 19 bis 26. Apostelgeschichte 11, 19 bis 26. Die nun zerstreut waren durch die Drangsal, die wegen Stephanus entstanden war, zogen hindurch bis nach Phönizien und Zypern und Antiochien und redeten zu niemand das Wort als allein zu Juden. Es waren aber unter ihnen einige Männer von Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochien kamen, auch zu den Griechen redeten, indem sie das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Und des Herrn Hand war mit ihnen, und eine große Zahl glaubte und bekehrte sich zum Herrn. Es kam aber die Rede von ihnen zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem, und sie sandten Barnabas aus, dass er hindurchzöge bis nach Antiochien. Der freute sich, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah, und ermahnte alle, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Denn er war ein guter Mann und voll heiligen Geistes und Glaubens, und eine zahlreiche Menge wurde dem Herrn hinzugetan. Er zog aber aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen, und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochien. Es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten und dass die Jünger zuerst in Antiochien Christen genannt wurden. Liebe Geschwister, die Gemeinde in Jerusalem erlebte harte Zeiten. Ihre jüdischen Volksgenossen veranstalteten eine regelrechte Hetzjagd auf sie. Wenn wir von der Verfolgung der ersten Gemeinde hören, denken wir ja oft vor allem an die Römer. Das ist aber zunächst einmal falsch. Die Verfolgung der Gemeinde in den ersten Jahrzehnten ging fast ausschließlich von den Juden aus. Man gilt zwar heute schon als Antisemit, wenn man sowas sagt, aber es ist einfach geschichtliche Wahrheit. Den Auftakt hatte eine Gruppe aus mehreren Synagogen in Jerusalem gemacht. Diese Mitglieder verschiedener Synagogen hatten sich zusammengetan und Stephanus mit Hilfe falscher Zeugen vor den Hohen Rat geschleppt. Wir wissen, der Prozess endete mit dem Todesurteil und der Steinigung des Stephanus. Und in der Folge brach eine furchtbare Verfolgungswelle über die Gemeinde in Jerusalem her. An ihrer Spitze stand der junge Rabbi Saulus. In Apostelgeschichte 1 berichtet Lukas kurz und knapp, an jenen Tagen aber entstand eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem und alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel. Und Vers 3, Saulus aber verwüstete die Gemeinden, indem er der Reihe nach in die Häuser ging und schleppte sowohl Männer als Frauen fort und überlieferte sie ins Gefängnis. Saulus war zwar mittlerweile zum Glauben gekommen und zum Paulus gewandelt, aber die Verfolgung hatte bis dahin fast die ganze Jerusalemer Gemeinde zur Auflösung gebracht. So wie wir Apostelgeschichte wohl verstehen müssen, waren außer den Aposteln fast nichts mehr, mindestens kurz bis mittelfristig, sonst an Christen in Jerusalem übrig geblieben. Aber, liebe Geschwister, nun erleben wir mitten in diesem Drohen und Schnauben, mitten im Wüten des Feindes, die Wunder Gottes. Das ist immer wieder atemberaubend, wie wir in allem Chaos und im scheinbaren Niedergang plötzlich die machtvolle Hand Gottes am Werk sehen. Schon in Apostelgeschichte 8, Vers 4 ist zu lesen, die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Nämlich dort, wohin sie zerstreut worden waren, in Judäa und Samaria zunächst mal. Und da setzt Lukas jetzt mit unserem heutigen Text wieder ein und führt diese Linie weiter, die nun zerstreut waren durch die Drangsal, die wegen Stephanus entstanden war, zogen hindurch bis nach Phönizien und Zypern und Antiochien und redeten das Wort. Aus Chaos und Zerstörung schafft Gott Segen. Die listigen Anschläge des Teufels gebraucht Gott, um sein Werk zu tun. Luther hat den Teufel deshalb ja auch den Kettenhund Gottes genannt. Um damit ein Zweifaches deutlich zu machen, der Teufel kann nur wirken und schnauben und Zähne fletschen und Schaden anrichten, soweit Gott ihm die Kette lässt. Er liegt an der Kette Gottes und er kann keinen Millimeter weiter, nicht einen. Er ist angebunden, angeleint, ihm sind von Gott Grenzen gesetzt. Und er ist eben Gottes Kettenhund. Was will Luther damit sagen? Mit allen bösartigen Gebärden muss er doch Gottes Werk tun. Er muss mit seinem Wüten gegen Gott und die Gemeinde dazu beitragen, dass Gott und dass Gottes Wille zur Vollendung kommt. Weil Gott der Allwissende und der Allgegenwärtige ist, hat er auch das böse Schnauben des Feindes in der Hand, ihn so zubeißen zu lassen, dass die Schafe am Ende eben genau dahin springen, im Bild gesagt, wo er sie haben will. Und Paul Gerhardt hat deshalb formuliert, Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Auch die Verfolgung, auch die Not, auch Krankheit und Schmerzen. Er führt alles wohl. Ich erinnere mich, wie vor vielen Jahren darüber Walter Wassermann berichtet hat, der damalige Leiter der Karmelmission. Die Karmelmission arbeitet unter Muslimen und hatte ursprünglich ihren Sitz im Libanon, also in der arabisch-islamischen Welt. Durch den ersten Libanonkrieg 1982 nun musste sie ihre Arbeit dort einstellen. Die Lage war viel zu gefährlich und unhaltbar geworden. Notgedrungen verlagerte das Missionswerk seinen Sitz aus dem Libanon nach Deutschland. Und zunächst waren die leitenden Geschwister dort zu Tode betrübt, niedergeschlagen und dachten, jetzt hat der Teufel einen gewaltigen Sieg gegen unsere Arbeit errungen. Er hat uns aus der islamischen Welt vertrieben und fern von den islamischen Ländern, weg, weit weg in Westeuropa, werden wir es mit unserer Arbeit viel schwerer haben. Sie haben sich in Deutschland eingerichtet und nach gar nicht allzu langer Zeit festgestellt, das Gegenteil war der Fall. Weil dieses Missionswerk ganz stark über Literaturarbeit und Literaturverbreitung arbeitet, haben sie festgestellt, Deutschland ist da technisch viel weiter. Die ganze Kommunikationsinfrastruktur und Logistik ist viel besser. Sie können von Deutschland aus viel effektiver arbeiten als im Libanon. Erst waren sie tief betrübt und hinterher haben sie gemerkt, der Teufel konnte uns eigentlich gar keinen größeren Gefallen tun, als uns aus dem Libanon zu vertreiben. Und so war es im Grund auch vor 2000 Jahren in Jerusalem. Zunächst waren da gewisse vor allem Trauer und Niedergeschlagenheit. Warum darf der Teufel so in der Jerusalemer Gemeinde wüten? Warum darf er kaputt machen, was doch gerade erst entstanden und so herrlich am Wachsen und Gedeihen war? Stephanus, dieser vollmächtige Jesuszeuge, ist tot, die Gemeinde ist zerstreut und bestimmt hat nicht nur einer gefragt, warum. Und dann sehen wir, gerade dieses Wirken des Teufels gegen die Gemeinde dient dazu, dass das Evangelium endlich in die Welt hinausgetragen wird. Denn bisher, ich habe noch mal nachgeblättert, damit ich heute Morgen auch nichts Falsches sage, ob es wirklich genau so stimmt. Es ist so, bis dahin saßen die Apostel im Wesentlichen in Jerusalem. Man fragt sich, kratzt sich am Kopf, hat denen Jesus denn geboten, bleibt in Jerusalem und seid meine Zeugen hier? Hat er gesagt, seid meine Zeugen in Jerusalem. Aber damit war er nicht fertig. Der Auftrag geht weiter, als auch in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Die Jünger hatten es gehört, aber sie hatten es nicht wirklich begriffen. Zumindest nicht so, dass sie das umfassend in Bewegung gesetzt hätte. Und Gott gebraucht jetzt die Verfolgung der Gemeinde, damit die Missionsarbeit, die er geboten hat, endlich in Gang kommt. Durch die bösen Machenschaften des Teufels lässt er die Gemeinde in Jerusalem regelrecht auseinandersprengen. Und die Versprengten werden nun fast widerwillig, aber zwangsläufig zu Boten des Evangeliums unter den Völkern. Lukas berichtet, wie durch die Verfolgung der Gemeinde genau das in Gang gesetzt wurde. Die erste Welle der Zerstreuung führte die Boten des Evangeliums nach Judäa und Samaria. Das wissen wir ohnehin einigermaßen. Wir sehen da unten Jerusalem. Judäa ist natürlich weiter das jüdische Kernland, Samaria dann die Halbheiden. Aber das bewegt sich alles noch in einem sehr bescheidenen Maß. Wenn wir nur mal den westlichen Bereich des Römischen Reichs mal anschauen, dann sind wir immer noch mit der ganzen Missionsarbeit in diesem kleinen Fleckchen da unten. Und den Rest hatten die Jünger noch überhaupt nicht im Blick. Die zweite Welle führt sie dann weiter bis nach Phönizien. Das ist das sogenannte Syrophönizien, hier wo Tyrus und Sidon liegen, in der Gegend von Syrien, nach Zypern und nach Antiochien da hinauf. Immerhin schon ein Stückchen weiter. Wir sehen also, wie Gott die Machenschaften des Teufels benutzt, um endlich die Jünger dahin zu bringen, wo er sie haben will, in alle Welt, zu allen Völkern. Mindestens einen Schritt weiter. Wenn wir an den letzten Sonntag zurückdenken, dann hatten sie die Lektion immer noch nicht richtig gelernt. Wir lesen zwar Vers 19, sie redeten das Wort. Wunderbar. Sie redeten das Wort. Dann nennt Lukas aber eine ganz wesentliche und eigentlich unverständliche Einschränkung. Zu niemand als allein zu Juden. Steht da, Vers 19. Zu niemand als allein zu Juden. Und dabei hatte Jesus doch gesagt, ausdrücklich allen Völkern. Und sie gehen hin, allein zu Juden. Da hocken sie immer noch in ihrem frommen Klüngel beieinander in Jerusalem, liebe Geschwister. Ich überspitze ein bisschen. Und Gott muss die Bombe platzen lassen in ihrer Mitte und muss die Kerle auf Trab bringen. Aber sie gehen immer noch nur zu den Juden. Wir sehen daran, es gibt kaum einen größeren Feind für die Ausbreitung des Evangeliums als einen falschen Traditionalismus. Wir müssen beim Thema Tradition ganz strikt unterscheiden zwischen dem, was uns von Gott gegeben als Tradition überliefert ist, woran wir auf Punkt und Komma gegen alle Widerstände festhalten müssen, wo wir nicht ein Jota fallen lassen dürfen, nämlich vom Wort Gottes. Aber davon müssen wir ganz klar unterscheiden die menschlichen Satzungen und gemeindlichen Traditionen. Die sind nicht von Gott festgeschrieben. Die können nützlich und sinnvoll sein. Die können aber unter veränderten Verhältnissen und in neuen Zeiten auch hinderlich und weniger hilfreich sein. Menschliche Traditionen müssen deshalb immer wieder auf den Prüfstand gestellt werden und wir müssen fragen, erstens ganz grundsätzlich, entsprechen diese menschlichen Traditionen wirklich dem Willen Gottes? Und zweitens, sind sie heute noch hilfreich, den Menschen unserer Zeit das Evangelium nahezubringen? Wenn nicht, dann müssen wir zu Veränderungen bereit sein, auch wenn es uns selbst vielleicht schwerfällt, unter Umständen sogar richtig wehtut. Ich habe immer wieder festgestellt, liebe Geschwister, kommt da nachher nochmal ansatzweise kurz drauf. Viele Gemeinden, ich glaube sehr viele Gemeinden, wollen im Prinzip missionarisch sein. Aber nur im Prinzip und nicht im Konkreten. Wenn es darum geht, sich tatsächlich nun auf Neue, auf Außenstehende einzustellen, dann ist die gewohnte Linie, die nun durch Unruhe, dadurch das Neue dazukommen, in Gefahr gestellt. Und dann hält man lieber am Alten fest, als sich dem Neuen zu öffnen und auch damit offen zu werden für andere Menschen. Ich habe es mal so gesagt, wer wirklich missionarisch offen sein will, der muss bereit sein, die gemütliche Wohnzimmeratmosphäre einer gut etablierten Gemeinde zu vertauschen mit der zugigen Atmosphäre einer Bahnhofshalle. Da ist Geratter und Getöse und wer öfters Zug fährt, der weiß, da bläst meistens der Wind ziemlich kräftig durch. Wir können entweder die Türen gut zuhalten und ein schönes, kuscheliges Klima in der Gemeinde bewahren oder wir machen die Türen auf und wissen nicht genau, was da alles dann reinkommt. An neuen Menschen mit neuen Ideen und so weiter. Das ist die Frage. Sind wir nur im Prinzip missionarisch gesinnt oder sind wir tatsächlich bereit, mit allen Konsequenzen auch auf das eine oder andere Gewohnte zu verzichten, damit wir Menschen mit dem Evangelium erreichen können?
Wir sind nicht die Ersten, die damit vielleicht sich schwer tun. Wir sehen an den Jüngern, die haben sich unheimlich schwer getan. Die haben, ich sage es nochmal etwas überspitzt, mehr als einen Tritt vom Herrn in den Hintern gebraucht, bis sie da wirklich auf Trab gekommen sind. Und es waren Jünger, es waren die Apostel. Wenn es denen schon schwer gefallen ist, darf es uns auch schwer fallen. Aber wir dürfen lernen, die haben es schließlich begriffen. Also, nochmal, ich rede nicht vom Inhalt. Am Inhalt dürfen wir keine Veränderung, keine Anpassung, keine Verflachung zulassen. Das Wort Gottes bleibt heute und in Ewigkeit. Kein Jota steht davon zu unserer Verfügung. Aber bei den äußeren Formen ist es ganz anders. Wie hinderlich festgefahrene Traditionen und Denkmuster sein können, das sehen wir hier bei den Aposteln auf wahrhaft erschreckende Weise. Trotz eines klaren Auftrags ihres Herrn. Und wir haben es ja auch nochmal gehört in der Lesung, Jesaja 46, hat der Herr schon gesagt, auch Licht der Nationen. Es ist zu wenig, dass du nur für die Zurückgekehrten des Volkes Israel da bist, auch für die Nationen. Und trotz der Gabe unter Leitung des Heiligen Geistes, das ist ja alles nach Pfingsten, die waren ja nicht mehr geistlich borniert, die hatten ja die Führung und die Leitung des Heiligen Geistes. Und trotzdem haben sie sich so schwer getan, über ihre alten Denkmuster hinauszublicken. Sie schaffen es nicht, sie zu überwinden. Und jetzt muss Gott Neubekehrte losschicken, damit das Evangelium endlich weiterläuft. Vers 20. Es waren aber unter ihnen einige Männer von Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochien kamen, auch zu den Griechen redeten, indem sie das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündeten. Aus Zypern und Kyrene müssen sie kommen. Wir könnten fast sagen, fern vom heidnischen Land. Wie aber war das Evangelium nach Zypern und nach Kyrene gekommen? Das wissen wir nicht im Detail. Ich habe übrigens hier auf der Karte, weil ich selber auch noch mal überlegen musste, wo ist Kyrene eigentlich? Ich habe auch ein schlechtes Gedächtnis und vergesse vieles wieder. Kyrene liegt ganz da drüben, hier mit C geschrieben, im Bereich des heutigen Libyen, also relativ weit weg. Wir würden es näher bei Jerusalem vermuten, denn wir kennen einen von Kyrene, vor allem den Simon, und der kam ja von der Feldarbeit. Das hat damit zu tun, in Kyrene gab es eine sehr große jüdische Diaspora-Gemeinde. Ein Viertel der Bevölkerung von Kyrene waren Juden. Aber nun war mittlerweile auch wieder ein großer Teil nach Jerusalem zurückgekehrt und wohnten dort und hatten dort ihre eigene Synagoge. Und der Simon von Kyrene gehörte zu diesen Zurückgekehrten, denn dass der von der Gegend von Libyen aus ein Feld bei Jerusalem betrieben hat, nehmen wir weniger an. Hubschrauber hatte der nicht und Privatjet. Also, und da haben wir einen ersten Kontakt von den Menschen von Kyrene zum Evangelium. Simon von Kyrene trägt das Kreuz Jesu und kam in der Folge ganz offensichtlich zum Glauben. Der zweite Kontakt, ich wage es mal wieder eine Frage zu stellen. Hat jemand heute Morgen eine Vorstellung oder sogar ein konkretes Wissen, wo nochmal in der Bibel, in der Apostelgeschichte von einem Kontakt des Evangeliums zu Menschen von Kyrene berichtet wird? Ich habe den Vorteil, ich habe zu Hause schon nachgeschlagen. An Pfingsten hören viele Menschen aus vieler Herren Länder das Evangelium, die Pfingstpredigt des Petrus in ihren Sprachen. Und Lukas berichtet ausdrücklich, auch Menschen aus Kyrene waren dabei. Jetzt wissen wir nicht, ob das auch Zurückgewanderte bereits wieder waren, die in Jerusalem wohnten, deren Vorfahren mal in Kyrene waren, oder ob das auch Leute waren, die zur Wallfahrt aus Kyrene nach Jerusalem kamen. Beide Wege sind denkbar und dann können wir uns gut vorstellen, dass Menschen aus Kyrene an Pfingsten zum Glauben kamen und sind hinterher wieder nach Nordafrika zurückgekehrt, haben natürlich, wenn das Herz voll ist, geht der Mund über, den Menschen dort von Jesus erzählt und weitere Menschen sind dort zum Glauben gekommen. Also wir haben zwei Möglichkeiten. Erstens in der Folge des Simon von Kyrene oder von Pfingsten her, dass das Evangelium auch vom Simon von Kyrene weitergeht, sehen wir auch im Markus-Evangelium Kapitel 15. Dort beschreibt uns Markus den Simon von Kyrene nämlich als den Vater des Alexander und Jetzt muss ich gerade hier gucken, irgendwo habe ich es, und des Rufus. Und wenn der Markus die nennt, als bekannt voraussetzt, heißt das nichts anderes, als dass die zur Gemeinde Jesu gehören, dass die auch zum Glauben gekommen sind.
Also so, auf verschiedene Weise können Menschen zum Glauben gekommen sein aus Kyrene. Und nun bringen Männer aus Kyrene das Evangelium nach Antiochien zu den Griechen, nicht allein zu den Juden, sondern zu den Griechen. Leute, die neu zum Glauben gekommen sind, bringen frischen Wind in den festgefahrenen Haufen. Liebe Geschwister, wir hatten auch am Mittwoch im Bibelgesprächskreis schon ein bisschen über dieses Thema gesprochen. Menschen, die neu zum Glauben gekommen sind, das sind meist solche, die das Feuer der ersten Liebe mitbringen. Wir hatten ja am Mittwoch Ephesus, die erste Gemeinde, an die das erste Sendschreiben geht, wo Gott nur einen einzigen Tadel hat, dass sie die erste Liebe verlassen. Da haben wir uns drüber unterhalten. Weil alle stehen ja in der Gefahr, dass so die Jesus-Nachfolge auch irgendwo zur Routine wird und die erste Liebe erkaltet. Und wer schon erlebt hat, dass Menschen neu zum Glauben kommen, wenn denen wirklich aufgeht, welche Schuld und Sünde und Last ihres Lebens weggenommen ist, dass da ein himmlischer Vater da ist, der sie von Herzen liebt, der ihnen Schritt und Tritt ihres Lebens vorangeht, der sie in Liebe und Fürsorglichkeit begleitet, da ist Begeisterung da. Da ist noch das da, wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Solche Menschen, die neu zum Glauben gekommen sind, die stellen Fragen, die wir schon längst abgehakt haben. Und die stellen auch Grenzen in Frage, die wir als Gott gegeben hinnehmen, obwohl Gott sie vielleicht schon längst überwunden haben will. Auch deshalb, liebe Geschwister, lasst uns beten, dass Gott Menschen neu dazu tut, auch in unserer Gemeinde. Eine Gemeinde, in der nicht immer wieder auch Menschen zum Glauben kommen, die verhockt. Ich weiß nicht, ob Sie dieses schwäbische Wort kennen, verhockt. Ja, da gibt es einen Wachstumsstopp. Und was verhockt ist mal, weil man es zum falschen Zeitpunkt umgesetzt hat oder so, oder weil es zur falschen Zeit einen Frost gekriegt hat, es geht nicht mehr richtig weiter. Es bleibt im Wachsen geschädigt. Eine Gemeinde, die nicht mit ganzem Ernst und ganzem Einsatz missionarisch aktiv sein will, mit allen Konsequenzen, die verkümmert in ihrer Behäbigkeit, die erstickt in ihren alten Formen. Deshalb lasst uns täglich zu Hause vor Gott kommen und um eine geistliche Erneuerung der Gemeinde bitten. Dass Gott dazu tut und dass wir dazu bereit sind, auf Neue und Außenstehende zuzugehen und sie herzlich in unserer Mitte aufzunehmen. Dass es vielleicht auch eines Tages von unserer Gemeinde wieder heißt, und eine große Zahl bekehrte sich zum Herrn. Das konnten die auch nicht alleine machen. Es ist zweimal davon die Rede. Es war die Gnade Gottes und die Hand des Herrn war mit ihnen. Und so geschah es durch die Gnade Gottes in Antiochien. Es sprach sich sehr schnell auch nach Jerusalem durch. Da saßen, wie gesagt, die Apostel. Die waren gewissermaßen der Oberkirchenrat der damaligen Zeit. Das ist keineswegs negativ gemeint. Geistliche Autorität muss sein. Bei den Oberkirchenräten heute ist nicht das Problem, dass es die gibt, sondern dass die meistens keine geistliche Autorität und Leitung mehr ausüben, sondern nur noch das Chaos verwalten. Geistliche Autorität muss sein. Leitung, die in geistlicher Reife prüft, ob das, was da wächst, auch in den richtigen geistlichen Bahnen wächst. Geistliche Leitung, das heißt auch geistliche Kontrolle und Überwachung. Denn wo eine Leitung nicht sieht, was geschieht, kann sie ja nicht leiten und nicht korrigieren. Gottes Geist will Neues schaffen, aber keinen Wildwuchs. Also sandten die Apostel in Jerusalem den Barnabas nach Antiochien. Obwohl er selber nicht zu den Aposteln gehörte, hatte er aber ein großes Vertrauen im Kreis der Apostel. Barnabas scheint ausgesprochen gütig, weitherzig und seelsorgerlich gewesen zu sein. Ein Mann, den Gott gebrauchte, um Gräbern zu überbrücken. Der kam nach Antiochien und jetzt hören wir was ganz Großartiges, liebe Geschwister. Was tat der in Antiochien? Unheimlich wichtig. Er freute sich. Er freute sich, als er das Neue sah. Wir erinnern uns an den letzten Sonntag, da war es ganz anders. Da waren auch Menschen,
in Caesarea, im Haus des Cornelius, zum Glauben gekommen. Es hat sich nach Jerusalem durchgesprochen. Und als Petrus mit dieser Superbotschaft kam in Caesarea, ist Gemeinde Jesu entstanden. Da hieß es nicht, sie freuten sich. Es hieß, sie stritten mit ihm. Bei Barnabas heißt es, er freute sich. Liebe Geschwister, Gott fülle auch unsere Herzen mit Freude über dem, was er tut. Wir neigen ja manchmal vielleicht sogar öfter dazu, wenn sich irgendwo was Neues tut, sofort die Schublade aufzumachen und die große Lupe rauszukramen, ob wir nicht ein Haar in der Suppe finden können. Liebe Geschwister, freuen wir uns doch immer erstmal von Herzen darüber, dass überhaupt eine Suppe da ist, bevor wir anfangen, das Haar zu suchen. Meistens finden wir das Haar dann schon ganz von selber. Freuen wir uns auch von Herzen an dem, was Gott an Gutem und Schönem in unserer Gemeinde getan hat und was da ist. Und wenn wir dann ein Haar finden, dann lasst's uns in Liebe und mit Feingefühl entfernen. Ohne Liebe taugt alle rechte Lehre, ohne Liebe taugt all noch so großer Einsatz nichts, rein gar nichts. Hatten wir Mittwoch auch kurz, 1. Korinther 13. Wir kennen's, ja? Ließe meinen Leib brennen, gäbe alle meine Habe den Armen, hätte der Liebe nicht, wäre ich ein tönend Erz, eine klingende Schelle. Nur Geschepper, das in den Ohren wehtut, aber nichts Gutes bewirkt. Liebe. Und liebe Geschwister, manches Haar kann man auch ganz einfach schlucken. Es bringt uns nicht alles um, was im Hals ein bisschen kratzt. Natürlich geht's um Haare, die nicht den geistlichen Fortbestand der Gemeinde gefährden. Es geht um Haare, die das menschlich Gewohnte betreffen. Eine Gemeinde ist immer ein unvollkommener Haufen, wir auch. Bis der Herr wiederkommt, wird auch die Gemeinde in der Eichenau immer ein unvollkommener Haufen sein und bleiben. Wir wollen die Unvollkommenheit nicht pflegen, aber wir wollen sie in Liebe und Barmherzigkeit ertragen. Mir ging in der Vorbereitung ein Beispiel aus der Musik durch den Kopf. Eine frühere Gemeinde, die ich kennengelernt habe, da war eine Familie, die waren alle miteinander nicht gerade hochmusikalisch, aber sie waren willig. Der Sohn fing an, im Posaunenchor mitzuspielen. Es war schon ziemlich schmerzvoll, was er da aus der Trompete herausquälte. Aber im Lauf der Jahre hat er sich zu einem ganz leidlichen Bläser entwickelt. Seine Mutter sang mit ebenso viel Hingabe und Begeisterung im Kirchenchor. Sie brauchte insbesondere auch bei den Auftritten links und rechts eine stimmsichere und stimmgewaltige Begleitung, sonst wäre sie nicht nur selber gekippt, sondern hätte mit Sicherheit auch den ganzen Chor zum Kippen gebracht. Aber mit der Zeit ging's und sie war mit Freude dabei. Liebe Geschwister, da ertragen wir doch besser ein paar schräge Töne, als dass wir mit liebloser Kritik einander verletzen und entmutigen. Der Geist Gottes lässt sich durch ein paar musikalische Musiktöne gewiss nicht erschrecken. Aber Lieblosigkeit betrübt den Heiligen Geist. Das können wir auf jeden anderen Bereich des Miteinanders problemlos übertragen. Wir sollten deshalb den Herrn immer wieder bitten, Herr, schenke mir ein Herz voll überströmender Liebe, voll Freundlichkeit, voll Barmherzigkeit und Sanftmut im Umgang mit den Geschwistern. Es ist doch so, jeder, ich bin mir ziemlich sicher, jeder, der am Sonntagmorgen da hinten durch die Tür kommt, der kommt ein Stück weit gebeugt von den Lasten des Alltags. Jeder hat doch seine Lasten. Am Alter, an Krankheit, vom Stress im Beruf, vom Stress mit den Kollegen, mit den Vorgesetzten oder auch mit den Untergebenen, Zukunftssorgen, finanzielle Sorgen, Belastungen in der Familie und so weiter. Er kommt, um wieder aufgerichtet, gestärkt und ermutigt zu werden. Und das zu wirken, dass wir nach dem Gottesdienst im Aufsehen auf Jesus wieder fröhlich gestärkt zu dieser Tür da hinten hinausgehen, das ist das Werk Gottes. Nur er kann es machen. Aber er will uns dazu gebrauchen. Jeden Sonntagmorgen will er uns in der Begegnung mit den anderen Geschwistern, die hierher kommen, gebrauchen, dass wir einander stärken, dass wir einander ermutigen, dass wir einander trösten. Wie reden wir vor und nach dem Gottesdienst miteinander, damit der andere aufgerichtet wird? Wie gehen wir beim Gemeindekaffee, am Büchertisch und wo auch immer miteinander um, dass der andere nach Hause geht und sich freut und sagen kann, das war heute Morgen doch wieder eine wunderbare, stärkende und mutmachende Gemeinschaft in der Eichenau. Ich kann es kaum erwarten bis zum nächsten Sonntag. Wo ein solcher Geist der Liebe, der Freude an dem, was Gott schafft, ein Geist des Ermutigens und Ermahnens ist, da kann Gemeinde wachsen. Und eine zahlreiche Menge wurde dem Herrn hinzugetan. So wuchs in Antiochien eine blühende und wachsende Gemeinde aus vielen Völkern. Und so möge Gott auch unsere Gemeinde wachsen und gedeihen lassen. Amen.